Willkommen zum Bewegungsarten-Podcast. Präsentiert von Trivolution Training. Mit dabei sind eure Hosts Gregor Buchholz und Matthias Knossalla.
Hallo liebe Hörer des Bewegungsarten-Podcast. Ja, ihr habt richtig gehört. Heute bin ich mal am Mikro, beziehungsweise wir sind heute zu zweit. Hallo Gregor Buchholz.
Hi, ich wurde komplett abgesägt. Ja, wir sind heute zu zweit. Matthias kann heute leider nicht dabei sein, aber wir haben auf jeden Fall eine würdige Verstärkung.
Ja, heute heißt es auf alle Fälle Frauenpower. Aber da müsst ihr euch noch einen Augenblick gedulden, denn Gregor und ich fangen jetzt erstmal alleine an.
Ja, es war ein
intensives Rennwochenende.
Intensives Rennwochenende. Womit wollen wir anfangen?
Mit Frankfurt.
Frankfurt?
Ja.
Frankfurt. Ich weiß, wir hätten uns die Tipps aufschreiben sollen, wie wir es gemacht haben, die Podiumstipps, die wir hatten. Auf jeden Fall, ich glaube, ich war der Einzige, der gesagt hat, Franz aufs Podium. Auf und ja. Damit würde ich mal sagen,
ein donnernder Applaus.
Ich habe das interne Tippspiel auf jeden Fall gewonnen.
Ja. Also, wer hätte das jetzt in dem Sinne so gedacht, dass Franz Dritter wird?
Ja, auf jeden Fall, Franz, gönn ich's mega. Das war gut.
Ja, wir haben uns echt gefreut. Und es hat sich dahingehend auch schon mal gelohnt, dass wir bei diesen horrenden Temperaturen die weite Anreise mit dem Rad gewählt haben und uns im Hexenkessel bei Kilometer 1 auf der Laufstrecke in die pralle Sonne, mehr oder weniger. Wir haben uns alle dann immer unter so einen kleinen Baum gezwängt. Ne?
Und ja, eine coole Aktion von Pushing Limits, dieser Hexenkessel. Nur Verbesserungsvorschlag fürs nächste Mal. Mehr Schatten.
Ja, wahrscheinlich nächstes Jahr shifts dann oder so, keine Ahnung. Aber das war halt diesmal wirklich, ja, also als Zuschauer war es schon sehr hart, muss man schon sagen. Also kann man von wenigen Leuten eigentlich so verlangen, dass man um die Mittagshitze dann da wirklich in der prallen Sonne stehen muss.
Unverantwortlich, oder was?
Wer hat sich sowas ausgedacht, dieser Ironman, unmenschlich. Nee, ich übertreibe das jetzt gerade mal so, weil ich natürlich den Wetterbericht von nächster Woche schon gesehen habe und anscheinend wird es in Rot nicht ganz an die 40 Grad von Frankfurt rangehen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, mich nervt es, dass man überall hört, alle Leute, jeder will nach Hawaii und alle sagen immer, oh ja krass, ein Kona-Slot und sowas. Und dann sind mal annähernd, man muss ja wirklich annähernd sagen, Hawaii-Bedingungen, weil die Luftfeuchtigkeit war halt europäisch, ne? Und nicht hawaiianisch.
Ja.
Und da muss man halt auch racen. Wenn man sich jetzt überlegen würde, die haben die Teile der Rennstrecke, gut, es waren irgendwie, oder der Laufstrecke, es waren, was, 1,8 oder 2 Kilometer, haben sie noch weiter in den Schatten gelegt. Wenn man überlegt, auf Hawaii, da ist alles in der prallen Sonne. Die hätten jetzt auch, die Rennverantwortlichen hätten es auch das Rennen auf die A5 legen können.
Ja, aber in Frankfurt hast du ja auch viele, die wollen vielleicht gar nicht nach Hawaii.
Ja.
Die sind dann auch deutlich unfitter als die auf Hawaii sind. Das musst du vielleicht ja auch mit einbedenken. Sorry, Mrs. Veteran.
Nee, überhaupt nicht. Aber ich will ja auch nicht mehr nach Hawaii oder so. Ich sage ja dann auch immer, oh, ich hasse das, wenn es so ultra heiß ist. Aber die meisten, man hört ja dann immer nur so, oh, der große Hawaii-Traum. Dann kann man ja auch mal, wenigstens hat man jetzt hier unser Manhattan Wavi wie in Hawaii-Kessel.
Ja, das kann man sagen. Heiß war es auf jeden Fall. Das Gegenteil, ich weiß, ich nerv jetzt wieder mit der Kurzdistanz. Wir hatten noch Montreal. Oder ist der Cut einfach zu hart?
Er ist schon ziemlich krass jetzt, ja.
Ja. Aber ja, gut, was soll man sagen? Frodo war mega krass auf 1, Sebi, krassester Typ mit Scherbe in der Ferse auf 2. Weiß ja jeder. Haben wir gesehen, haben wir den Livestream gesehen, kennen wir. Und was wir weniger im Livestream gesehen haben, die Frauenperspektive, reden wir dann später noch mit der Laura Philipp, wenn sie zu uns durchklingelt.
Genau. Aber genau, in der Zwischenzeit können wir ja noch mal auch über die Kurzdistanz reden.
Ich möchte es eigentlich nur ganz kurz machen, weil ich möchte diese Geschichte, ich möchte auch gar nicht jetzt großen Recap machen. Ich möchte nur, dass die sich, diese Geschichte sich einfach so ein bisschen verbreitet, weil ich finde sie einfach so lustig. Also ich einfach,
jetzt kommt deine Reese-Geschichte?
Ja, natürlich.
Okay. Not sorry! Reese's. Dann erzähl mal. Ich habe es ja auch immer nur so beiläufig verfolgt.
Zwischen Tommy Zafaris, ne, der Ehemann von der Katie Zafaris und dem ITU-Media-Typen, der immer davor steht und so. Na, ihr kennt es ja, ihr schaut die WTS-Rennen, ja. Und Jelle Jeans gab es eine Wette. Und zwar war in Montreal, war WTS ja auch nebenbei ein Continental Cup. Mhm. Ursprünglich dachten sie, es wäre die gleiche Strecke gewesen, war jetzt aber nicht so. Deswegen hatten sie ursprünglich gewettet, hey, lass mal, wer die schnellere Laufzeit hat.
Also Tommy Zafiris und Yellow Jeans haben gewettet, wer die schnellere Laufzeit
in Montreal.
In Montreal,
weil sie ursprünglich dachten, gleiche Strecke. Ja. War jetzt aber nicht so, war das gleiche Wochenende. Also Tommy Zafiris ist quasi, ist ja das Lustige, er ist am Freitag gestartet, WTS war dann am Samstag. Und gut, dann war halt, Strecke ging nicht, also haben sie gesagt, okay, wir haben beide starten mal 15 und du kennst es ja, ne? Beat your number. Mhm. Frodo hat ja auch damit geschätzt in Frankfurt, haha, ich hätte Startnummer 2, beat your number, hat er auch geschafft. Und das haben die dann auch gewettet, hey, wer kann seine Startnummer am weitesten untertreffen, um halt so einen Reese's heißt das, heißen die Bars.
Also so Schokoriegel quasi sind das.
Absolut.
Und Tommy Zafiris Leibspeise. Das hat er sich auch von Katie zum Geburtstag gewünscht, ne? Also er wollte quasi nichts zum Geburtstag haben, außer halt ein paar Schokoriegel. Das wär sein größter Wunsch. Und das hat ihm natürlich Katie erfüllt und hat ihm aber ein riesen Paket zusammengestellt. Das hätte er dann selbst, glaube ich, auch nicht erwartet.
Auf jeden Fall. Ist Tommy, was mega krass beeindruckend ist, in dem Continental Cup Zweiter geworden. Wo Jelle dann natürlich gesagt hat, auch einen Post gemacht hat, den fand ich super lustig. Oh, scheiße. Naja, gut, dann muss ich halt gewinnen.
Und Jelle hat noch kein WTS-Podium bisher so gehabt.
Ja, ich glaube, er hat ab und zu mal in die Top 10 mal reingeschnuppert. Mhm. Aber
also zwei zu bieten
war das. Zu dem Zeitpunkt war das ein absoluter Witz. So, also war mit null Ernsthaftigkeit da irgendwie gesagt, so, da muss ich gewinnen. Und das war halt einfach so, ja, cool. Haha, na cool, da muss ich halt gewinnen. So. Und er gewinnt.
Und wer gewinnt Montreal?
Jens gewinnt Montreal. Also es ist, so kann es gehen. Ein Schokoriegel.
Ja, der kann echt motivierend sein. Richtig motivierend für bestimmte Leute.
Ja.
Ja, was war noch der Vollständigkeit halber im Frauenrennen so los? Da waren nämlich so wenig Teilnehmer schon wieder, ne? Es waren wenig Frauen am Start.
Ja, wie schon die ganze Saison hindurch.
Ja.
Wenig Frauen am Start. Katie wieder überlegen, wobei sie hat die große Attacke von, was, GBT?
Ja, nee. GBT.
GBT, Georgia Taylor, nee, GT.
GTB. GTB, ja.
GTB nennen sie, ja. Georgia Taylor Brown abgewehrt, weil wenn sie nochmal gewonnen hätte und danach sah es auch vielleicht, also es hätte durchaus passieren können, es war ein spannendes Duell, dann wäre es echt nochmal spannend geworden um den WM-Titel, weil
ist es auch immer noch etwas, aber
so
nur weil das,
weil das Grand Final ist bei den Frauen gerade nicht mehr. Klar, wenn jetzt Katie jetzt hier noch mega verletzt und nicht mehr starten kann und so weiter und so fort, aber der Sieg war richtig wichtig jetzt. Richtig wichtig.
Sie ist wieder einen großen Schritt.
Weil jetzt hat sie eigentlich wirklich nochmal die Georgia, die als Einzige jetzt, ich sag jetzt mal, aufsteht und jetzt ihr hätte gefährlich werden können, eigentlich nochmal abgewehrt, sage ich. Mhm. Und das Ding ziemlich klar gemacht. Wohingegen bei den Männern das jetzt echt spannend wird.
Ja, und es war cool. Wir haben ja im letzten Podcast auch nochmal über Mario und seine Hamstrings gesprochen und seinen zunen Rücken. Oh, ich hasse sowas, wenn ich jetzt immer meinen Rücken geht zu. Die Verletzung quasi hat er wohl aber ganz gut überwunden schon.
Ja.
Das sah jetzt, also ich meine, es war ein Zielsprint von Jelle.
Wir konnten es ja beide nicht so richtig glauben, ne? Die hat ja die E-Mail geschrieben und meinte so, Rücken war zu, Hinteroberschenkel war zu. Ja. Und man denkt sich so, ja gut, warum macht er, das haben wir aber selbst noch, warum er jetzt Montreal und rüber und jetzt wieder nach Hamburg und so. Und aber gut, es hat
War jetzt wieder ein zweiter Platz, ne?
Lass ihn jetzt nochmal offen. Jetzt kommt noch Hamburg direkt. Ich meine, das ist ja vom Profil jetzt auch, also es kommt ihm ja entgegen als starken Läufer. Lass ihn jetzt mal.
Und auch ein Sprint.
Sprint.
Kommt ihm auch nochmal.
kommt dem Gomez auch wieder nicht so entgegen, ja, der eigentlich auf jeden Fall noch Weltmeisterkandidat ist.
Ja.
Ja, also wenn der jetzt noch so ein paar Podiums macht, dann ist Mario echt wieder dabei.
Mhm. Also das bleibt doch nach wie vor richtig spannend, ne?
Ja.
Wir werden es weiter verfolgen. Und das Coole ist, dass das WTS-Rennen in Hamburg jetzt, also samstags zumindest, also das Team Relay ist ja immer Sonntag,
mhm,
und auch diesmal Sonntag ganz früh, glaube ich. Also da ist ganz früh Start. Jedenfalls aber das normale Männer- und Frauenrennen ist Samstag. Also an alle Longos und auch mich, wir racen ja Sonntag. Also wir können schon dann am Samstag auch ordentlich noch WTS Hamburg schauen. Juhu!
Ja, für die Deutschen natürlich super wichtiger Start.
Ja.
Sind natürlich auch alle da. Justus, Jonas, Mädels natürlich auch. Ich habe jetzt keine Startliste offen, aber das ist ja
auf jeden Fall muss ich gleich schon mal erwähnen, Anja Knapp reist auch wieder nach Hamburg. Und hier schon mal sei gesagt, ein großer, großer Dank, denn sie leiht mir ihren Speedsuit.
Für Rot,
wer hätte das gedacht, dass eventuell wegen einer kaputten Schleuse und dementsprechend aufgeheiztem Wasser es zum ersten Mal in der Geschichte der Challenge Rot ist, zu einem Non-Wetsuit-Swim kommen könnte, was mir natürlich mega in die Karten spielt.
Mhm.
Super Schwimmerin.
Müssen wir die Splitzeit müssen wir nochmal neu berechnen. Das haben wir natürlich, das haben wir überhaupt nicht drin gehabt.
Ja, aber man muss nehmen, was kommt und dementsprechend, ich habe auf jeden Fall einen schönen, schnellen Speedsuit an, da werden die Bestzeiten, die werden so oder so, die werden fallen bei mir.
Das sind okay.
Ein paar Ansagen hier.
Okay, das nehmen wir so mit.
Ja. Und dann können wir noch eine Sache noch sagen, das Wochenende davor waren wir ja in Düsseldorf unterwegs.
Ja.
Was mega cool war. Du hast ja,
ich durfte
du hast nicht
den,
so viel gesehen.
Nee, ich habe nicht so viel gesehen. Ich saß in einem Container. Also ich durfte den Livestream vom Bundesliga-Rennen in Düsseldorf kommentieren. Das war an sich natürlich super spannend.
Gregor aus dem Container, aus der Tonne.
Da ist man echt wieder umgefallen, wenn man da erstmal drin war. War ja auch super heiß. Aber
du konntest den Livestream, oder konntest das erste Mal so sehen, wie es auch ist, einen Livestream mitzuproduzieren, mitzukommentieren und was da technisch hinten dran hängt.
Ja, lieber Alexander, wir werden jetzt auf keinen Fall gegen den Livestream bashen. Wir wissen jetzt, wir haben ja gesehen, was alles dran hängt und was alles beantragt werden muss. Und
wie schwierig das mit den Drohnen ist.
Dass überhaupt eine Drohne fliegen darf und so. Das war ja da auch extrem schwierig, weil da auch gleich der Landtag daneben war und
und was die da technisch zur Verfügung haben und mit wie wenig Manpower da so viel rauskommt, ey, Hut ab, muss ich echt sagen. Also ich bin ja auch immer gerne eine, die da basht so ein bisschen schnell. Aber da habe ich es mal so gesehen und habe gedacht, boah, krass, coole Arbeit.
Es war natürlich schade, dass bei den Frauen das so abgebrochen ist, weil
die Frauen haben
wir
mal wieder
gelitten. So einen Kameramann zur Verfügung und der musste halt vom Boot. Also er hat erstmal einen Schwimm gefilmt, dann musste er vom Boot runterklettern, dann musste er quasi durch die Wechselzone laufen zum Motorrad und dann weiter. Und das haben sie anscheinend auch alles geübt und hat auch beim Proben immer alles geklappt. Und beim Wettkampf an sich, da hat es im Prinzip, die Kamera hat ja hinten so eine SIM-Karten drin, in dem sie quasi ihre Signale senden. Eigentlich so in alle möglichen Anbieter, die es gibt hier, Vodafone, T-Mobile, bla bla bla.
Ja.
Damit es dann auch, das muss auch beantragt werden, dass es quasi bevorzugt behandelt wird, damit auch alles ohne Frame-Verluste vonstatten geht, wusste ich auch nicht. Also es spielt auch noch alles in die Kosten mit rein. Jedenfalls diese Steckkarten, die hatten dann danach irgendwie einen Wackelkontakt.
Oh weil je, dann wahrscheinlich so schnell gerannt.
Zu heftig gerannt. Und das war auch eine Herausforderung. Dann konnten wir erstmal ein Standbild bei den Frauen leider kommentieren. Aber gut, das sind halt so die Sachen. Das war auch zu sehen, da hat die Hütte gebrannt in der Regiezentrale, bis es dann wieder lief.
Aber ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich war ja auf der Strecke, hatte also immer Bild und habe dich dann quasi noch, ich habe das so gehört nur. Ich habe einfach den Ton auch immer laufen lassen und hatte trotzdem einen Kommentatorenton. War nicht so dramatisch, finde ich, wenn man halt auch so vor Ort war. Und beim Männerrennen hat ja dann alles geklappt. Und das Männerrennen war echt geil. Das muss ich noch kurz loswerden, weil ja da, wir müssen ihn wieder auch mal dann jetzt nennen im Podcast, kam jetzt schon auch mehrfach der Ruben Zipunke.
Ja.
Ey, das war so geil, ne? Leute, ey, wirklich, wer da auf der Strecke war, das hat Bock gemacht, weil der hat mal das Radfahren so richtig aufgemischt und er ist ja gestartet. Wer war noch so? Also Richard Murray ist gestartet international.
Ey, waren schon einige am Start.
Justus ja. Nieschlag hat echt ein Feuerwerk da auch auf dem Rad, muss man sagen, abgefeuert. Aber dann war halt da der mit Schwimmrückstand rauskommend, aus dem Wasser kommende Ruben. Und der war dann, wer war vorneweg? Justus und Max sind zusammen rausgefahren. Dann war eine Riesengruppe und hinter der war Ruben noch. Und der ist dann in diese Gruppe reingefahren und dann direkt aus der Gruppe raus und dann, boah, das hat so Bock gemacht. Und dann, der startet ja für die Kölner, für KTT. Und zufälligerweise stand ich in so einer Kurve, wo so quasi die ganzen Kölner auch standen und der ganze, was weiß ich, Fanclub. Und dann hat der halt da in die Kurve auch so reingehalten und da einen Antritt rausgehauen und so. Die Leute sind echt ausgerastet. Also es war richtig geiler Sport, wenn halt einer auch mal so das Radfahren so richtig aufmischt und so ein spannendes Rennen sich da so entwickelt. Ja.
Nee, das finde ich auch eine spannende Kombination. Also finde ich auch richtig cool, dass er dort startet.
Für die Bundesliga war das echt mega die Bereicherung für das Rennen. Ja. Und da sahen halt auch mal so Leute wie Rich oder so, die sahen echt, ja.
Naja, jetzt sag nicht, dass er alt aussah.
Nein, deshalb habe ich gerade so ein bisschen geschluckt. Ja, aber die sind da auch nicht mitgegangen mit den Attacken, ne?
Nee.
Da, ja, also es war cool anzusehen.
Ja, er hat auf jeden Fall da gerade in der Verfolgung, also er ist ja nicht mehr ganz weggekommen, aber es war auf jeden Fall, also ich konnte es ja nicht sehen, ich hatte die Kamera nicht. Ich habe immer nicht Informationen bekommen, aber da sieht man auch, wie stark Justus gefahren ist.
Ja.
Denn Justus hat ja, ich würde sagen, 95% der Führung gemacht.
Ja.
Der Max konnte ihm leider nicht so helfen und
Hat echt verdient, super geil das Rennen gewonnen vor Richard Murray. Und Justus ist schon, wir haben uns auch mit ihm dann noch ein bisschen unterhalten, der ist sehr ermüdet in dieses Rennen gestartet, weil das ist von der Priorität natürlich nicht die oberste gewesen. Da geht es jetzt in Hamburg um alles.
Ja.
Also der war eigentlich in so einer großen Trainingsphase und hat es halt einfach so mitgenommen, aber gewinnt das Ding halt dann. Und auch in welcher Manier, sehr cool. Also wir erwarten auch für Hamburg wieder spannende Rennen, auch aus deutscher Sicht wieder, endlich. Ja, und dann können wir eigentlich jetzt direkt nahtlos weiter switchen, ne?
Okay, let's go. Dann haben wir heute nach langer, langer Zeit mal wieder einen Special Guest. Und zwar was für eine.
Ja, genau.
Eine würdige Vertretung für Matthias.
Ich würde das nicht, ich würde sie nicht als Vertretung hier anteasern, ne?
Und zwar heute, Matthias hat es ja schon im Intro angesprochen, dass er mir hoffentlich nachher noch zuschickt. Laura Philipp, unser Gast. Welcome in unserem Podcast. Hallo.
Hallo zusammen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr geehrt und freue mich hier Special Guest zu sein, auch wenn ich mich natürlich gefreut hätte, auch mit dem Matthias etwas zu plaudern.
Ja, weißt du, so als Businessman, das ist halt, alles. Was willst du, ne? Ja. Als Triathlon-Pro-Businessman und Seriengründer, was willst du da machen? Da ist halt der Zeitplan eng.
Ja, und ich freue mich umso mehr, dass wir heute in der Überzahl sind.
Ja.
Die Frauenseite. Ja. Das erste Mal in der Ausgabe des Bewegungsarten-Podcasts.
Ne? Ja, ich werde es schwer haben. Und
so oder so.
Damit ich mal so ein bisschen für den Einstieg gewappnet bin, hier in der Unterzahl habe ich dich, Laura, einfach mal für den Einstieg gegoogelt und mal geguckt, was denn Google so vorschlägt. Einfach mal so, ne, um den Einstieg zu finden. Was ich lustig finde, als erstes kommt Instagram. Wer googelt bitte, also öffnet man dann nicht einfach Instagram. Es kommt gleich zweimal vor, das Thema Verletzung. Mhm. Ne, finde ich sehr interessant. Laura Philipp Verletzung, Laura Philipp verletzt. Das führt mich ja gleich zur ersten Frage. Laura, wie geht's dir?
Ja.
Ziemlich gut mittlerweile. Eigentlich ist jetzt ja schon ein paar Wochen her und jetzt ist zwar nochmal, sage ich mal, so ein bisschen eine harte Woche für mich angebrochen, weil natürlich eigentlich so ein erstes Highlight jetzt am Wochenende ansteht, wo du, Eva, ja auch startest, glaube ich.
Ja.
Und ich mich natürlich schon auf das Rennen mega gefreut habe, weil ich natürlich auch nie wieder, glaube ich, so einfach, wie ich das jetzt in diesem Jahr hätte haben können, nach Rot geschafft hätte. Also ohne keinen Ironman vorher machen zu müssen. Und Ja, darüber bin ich schon sehr schade. Ich habe mich natürlich im Winter auch mega mit dem Rennen so motiviert und alle Rennvideos, die es irgendwie dazu gab, immer angeschaut, wenn ich auf der Rolle saß und hatte das Gefühl, ich kenne da jede Kurve und jeden Flecken auf der Laufstrecke und hat halt einfach drauf. Das ist total schade und ja, das ist auch ein Grund, warum ich jetzt im Trainingslager bin nach Rot anreise, einfach weil mir das jetzt zum einen zu sehr wehtun würde, da vor Ort zu sein und zum anderen ich auch wieder fit werden möchte und Radfahren und Schwimmen geht halt schon wieder richtig gut und ja, ich habe ja noch zwei große Rennen dieses Jahr anstehen, auf die ich mich jetzt eben auch gescheit vorbereiten möchte und laufen tue ich noch nicht wieder, außer im Wasser, aber ich gebe mir da jetzt einfach auch lieber ein bisschen mehr Zeit als zu wenig und ja, ist natürlich im Endeffekt schon schade, dass jetzt Google zweimal sagt, Verletzung, Verletzung. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das beides mal auf dieses Jahr bezieht oder ob da eben auch noch das letzte Jahr mit drin war. Das war natürlich schon so, dass ich letztes Jahr eigentlich gesagt habe, okay, lesson learned, so also ich meine, ich habe nicht die gleichen Fehler gemacht, aber irgendwie ist es halt auch wieder dazu gekommen. Und das ärgert einen persönlich dann natürlich schon, ja, gerade wenn man halt super drauf bedacht war, irgendwie alles richtig zu machen.
Ja.
Mittlerweile bin ich schon so an dem Punkt, dass ich sage, ist eine Chance, man lernt eine neue Schwachstelle kennen und in der Zukunft ist die hoffentlich dann eine neue Stärke.
Boah. Ich bilde mir ein, ich habe im Hintergrund, das kommt übrigens auch in Google vor, es sind auch zwei Punkte, die gefragt werden, Freund und Trainer. Ist das nächste, was Google vorschlägt. Und ich bilde mir ein, ich habe meinen Freund. Genau, ich bilde mir ein, ich habe meinen Freund und Trainer im Hintergrund räuspern hören. Hast du seine Anweisungen nicht befolgt, oder?
Also wir sind ja mittlerweile verheiratet, was irgendwie auch niemand mitbekommen hat, weil wir das halt auch nicht an die große Glocke gehängt haben, sondern das vor allem irgendwie so ein Happening war, was halt uns beide betroffen
was
hat.
Euch,
und ja, und ich jetzt das eben auch nicht irgendwie jetzt groß da Social Media mäßig darstellen muss. Von daher haben es aber eben auch nicht so viele mitbekommen und er ist immer noch mein Freund. Tatsächlich fällt es mir aber auch teilweise schwer, ich weiß nicht, wie es euch weitergeht. Und so mit über anderen redet, sage ich auch häufig noch, nicht mein Mann, sondern mein Freund, weil es irgendwie ein bisschen schwierig ist.
Noch unwirklich wahrscheinlich. Aber
da sind wir lange drüber. Weißt, wir sind da schon fast ein altes Ehepaar.
Oh je, das ist
ja. Wie lange seid ihr verheiratet?
Wir sind, ja, sag du lieber.
Wir sind überlegen, was. Dreieinhalb Jahre.
Ja.
Dreieinhalb Jahre. Ja.
Aber da kommen wir gerade auch zu so einem witzigen, zu einer kleinen Anekdote von meiner Seite. Als wir uns kennengelernt haben, Laura, also ich glaube so, es müsste so 2013 gewesen sein, haben wir alle ja auch immer mal so gefragt, ja und wer trainiert dich und wer ist dein Coach und so. Und damals hast du dann so quasi noch so ein bisschen schüchtern oder so gesagt, ja, mein Freund. Und keiner kannte natürlich, oder was heißt keiner, aber damals war halt Philipp Seib noch kein Begriff in dem Sinne, ne? Und dann, ja, habe ich auch so gedacht, naja, gut, sie wird von ihrem Freund trainiert und so. Und da warst du noch im Erdinger Perspektivteam, weiß ich noch, ja. Da war nur mein erster Gedanke so, weil du dann auch irgendwann erzählt hast von Philipp und so. Und dann habe ich als erstes so gedacht, krass, wenn die mal heiraten und er nimmt ihren Namen an, dann heißt er ja Philipp, ne? Das war mein initialer Gedanke.
Das ist wirklich, glaube ich, auch das Erste, was jeder so denkt, wenn so er das realisiert. Und jeder
cool.
muss natürlich lachen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Philipp das dann auch nicht will.
Aber ich habe ja damals auch Gregor nach seinem Nachnamen so ausgewählt. Ne? Ich habe so gedacht, ach, Buchholz klingt eigentlich ganz gut. Mal gucken, was das für ein Typ ist.
Ja, das ist ja sehr ermutigend.
Vielleicht hast du das ja auch so indirekt gemacht. Oh, Philipp,
ich habe ja meinen Namen behalten, deswegen habe dann habe ich ihn nach dem Vornamen ausgewählt. Wobei ich mir eigentlich gedacht habe, als ich ihn kennengelernt habe, so, oh nee, jetzt heißt der Philipp und das muss jetzt nicht sein.
Aber wie cool eigentlich, als du damals halt gesagt hast, ja, so von wegen schüchtern, mein Freund trainiert mich und jetzt liest du überall Hashtag Seibsquad. Am Wochenende räumt ihr halt einfach mal megamäßig mit eurer Squad halt ab. Was für ein Erfolg und was für eine Erfolgsstory jetzt auch. Und scheißegal, was Google halt jetzt sagt, verletzt.
Ja.
Stimmt, da überwiegen jetzt die Google-Schlagzeilen, ja. Im Squad, das ist ja das Coole, wenn man irgendwie eine Gruppe ist, dass natürlich, oder auch in einem Team, also ich meine es ja selbst beim Team Erdinger so, dass irgendwie immer jemand erfolgreich ist und immer mal wieder jemand eben, bei dem es nicht läuft oder der verletzt ist und irgendwie, ja, wenn man da so ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat, dann ist es schon cool, dann kann man einfach sich auch noch mehr freuen über die Erfolge von den anderen und ja, gerade auch die Jungs, die haben jetzt mich auch extrem motiviert und aufgebaut, als es mir halt nicht gut ging. Der Sebi ja, war in Heilbronn ja auch zum Beispiel auch vor Ort und so, wo es mir eben passiert ist mit der Verletzung und ja, das ist schon richtig cool. Ja, und natürlich auch so für mich, die ein oder andere Einheit mit den Jungs zu trainieren, ist halt auch, ja, macht mega viel Spaß. Kennst du auch, wenn man mit Jungs ja, einigermaßen mithalten kann, das motiviert und wenn man irgendwann mal an einer in einem schwachen Moment auch mal ärgern kann, ist es auch cool. Und trotzdem weiß ich natürlich auch, ja, ich muss keine Rennen gegen die machen und das entspannt das natürlich irgendwie auch. Ja.
Ist das, darf ich mal so als der Mann in der Runde zwischenfragen, ist das so ein Mädelsding? Du hast ja gerade gesagt, ne, das, ich muss da kein Rennen gegen die machen und so, aber trainieren, das passt schon. Weil das ist ja schon auffällig, dass Training Frauen untereinander
muss nicht immer funktionieren,
oder?
Ja, ich glaube, das Problem, also ich finde es total schade, dass es selten ist. Aber bei mir liegt es halt auch dran, dass es gibt einfach viel weniger Frauen. Also das ist ein Kriterium. Dann müssen die halt auch erstmal, sage ich mal, so stark sein, dass man halt wirklich dann auch als Profi ja, trainieren kann und Profis untereinander. Ja, da sind halt die Charaktere und so weiter auch sehr unterschiedlich. Und so ist es halt. Also ich habe schon erlebt, dass es richtig gut gepasst hat und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja. Und da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, wenn ich das häufiger hätte, das würde mich vielleicht sogar noch mehr pushen.
Ja.
Weil bei den Jungs hast du als Mädel halt schon immer im Hinterkopf, okay, die können die jetzt wegfahren bei dem Intervall oder so, weil sind halt Jungs.
Ist egal.
Das habe ich schon irgendwo in meinem Gehirn abgespeichert.
Ja.
Und bei einem Mädel wird es einen, glaube ich, viel mehr ärgern oder viel mehr so dann bocken. Und,
nein, dann geht man nochmal in die 100%.
Sein, was dann auch gefährlich ist, wenn man es wahrscheinlich zu oft so hat. Aber wenn das funktioniert, kann, glaube ich, so eine Mädelstrainingsgruppe auch richtig, richtig gut sein.
Ja.
Aber man muss sie halt finden, das ist das Schwierige.
Aber da sind wir jetzt ja schon fast in so ein Thema reingestolpert, was wir ja irgendwie anschneiden wollten. Ne?
Mhm.
Es gibt viel weniger Mädels. Ich weiß jetzt nicht, ob die Daten so valide sind.
Oder wo die genau herkommen.
Oder wo die jetzt genau herkommen. Auf jeden Fall habe ich jetzt gelesen, Frankfurt, Ironman Frankfurt. Und es ist schon auf jeden Fall uns auch
subjektiv aufgefallen,
dass deutlich weniger Frauen am Start waren.
Also, was heißt deutlich weniger? Es sind immer kaum Frauen.
Aber das war echt ein seltenes Bild, dass mal eine Frau vorbeigejoggt ist auf der Laufstrecke.
Ja, ein Zehntel haben wir.
11%, ja.
Ein Zehntel sind Frauen.
Und
das ist echt wenig.
Ich finde, das ist gerade generell so ein Trend. Also auch als Beobachter der WTS-Serie. Also es gab bisher kein einziges WTS-Rennen, wo die Starterliste voll war.
Ja.
Also es könnten weltweit 60 Athletinnen starten. Nee, inzwischen nur noch 55. Und es schaffen gerade mal 30 auf die Starterliste.
Ja, und auch sogar das Frauenprofifeld jetzt in Frankfurt war vergleichsweise sehr dünn.
Sehr dünn.
Also ich hatte zwischenzeitlich auch mal irgendwie, also ich habe es von zu Hause halt verfolgt und war da eben Livestream, Ticker und so weiter. Alle Medien waren da geöffnet und das waren ja, ich weiß gar nicht, wie viele am Ende überhaupt ins Ziel gekommen sind von den Mädels, aber zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, dass es überhaupt nur 6 Stück
waren. Ja, genau. Also man hat quasi, und die waren auch dann so weit auseinander teilweise, dass man, also so 5 Profifrauen hatte man so ein bisschen so gesehen im Endeffekt, ja.
Ja, das ist schon total schade und ja, ich weiß nicht, was denkt ihr, woran das liegt?
Das wäre nämlich, du hast meine Frage geklaut. Ich denke, vielleicht liegt es an, und da bist du ja eigentlich ein Beispiel dafür, an den fehlenden Vorbildern. Du bist ja eine, die jetzt nicht nur von der Leistung her...
Du bist kein Vorbild oder was?
Nein, ich habe gesagt, sie ist ja eine. Jetzt verdreh mir doch nicht die...
Das hat sich gerade initial so ein bisschen angehört. Du bist auch ein Grund, du bist kein tolles Vorbild. Nee, ich weiß schon, was du meintest. Das war ja
weil die nächste Zahl, die wir haben, 88% der Athleten, die über die, also die im Fernsehen vorkommen oder im Stream vorkommen, sind halt Männer. Also auch ein dominierender Teil. Und Frauen finden halt auch in den Medien einfach wenig statt. Also zum einen so sportlich, aber ich sage jetzt mal auch so wie du. Also die jetzt, sag ich mal, jetzt irgendwie inhaltlich in den sozialen Medien etwas gestalten. Jetzt vielleicht ein bisschen außerhalb von Instagram jetzt vielleicht. Dass da sehr, sehr wenig Vorbilder sind. Und da bist du ja auf jeden Fall richtig stark vertreten, auch mit deinem YouTube-Channel.
Ja.
Ist das etwas, was du daraus, naja, wahrscheinlich nicht daraus machst, aber hast du das im Hintergedanken, wenn du es machst? Weil du investierst ja schon richtig viel. Also man kann ja auch schon sagen, du bist ja auch Männer und Frauen deutschlandweit. Ist ja eigentlich so dein YouTube-Channel so der Channel, den man im deutschsprachigen Triathlon verfolgen sollte?
Ja, danke erstmal.
Bitte, bitte.
Ja klar, es ist schon, also ich versuche den Aufwand dafür, sage ich mal, jetzt nicht so gering wie möglich zu halten, aber natürlich ist nicht wegzudiskutieren, dass das eine zusätzliche Aufgabe ist.
Ja.
Ich wollte das eigentlich vor allem dieses Jahr einfach mal ausprobieren. Ich habe damit ja auch überhaupt keine Erfahrung gehabt, aber habe irgendwie gedacht, ich kenne es halt, dass ich eben auch gerne so YouTube-Videos schaue. Jetzt primär gab es das ja von irgendwelchen Influencerinnen dann oder sowas. Welchen Themen, die einen dann auch nicht irgendwie immer interessieren. Und gerade so von Sportlern, wenn es da was gab, habe ich halt so gemerkt, dass mich das einfach total interessiert und ich mir das selbst total gern anschaue. Ich meine, von so Läufern oder so gibt es ja einige Sachen, wo dann einfach denen bei der Session also mit dabei bist oder so. Halt einfach so dieses so ein bisschen das Gefühl haben, du bist da dabei und kriegst so einen Einblick davon auch, wie jetzt ein anderer Profi was auch macht. Und das finde ich halt selbst sehr interessant und habe gedacht, das kann ich einfach mal ausprobieren.
Und gerade du als Frau, ne? Weil die Frauen sind da ja wirklich auch bei YouTube dann immer so, ja gut, da gibt es halt diese Beauty-Channels und sonst was, aber ansonsten
die
so...
Die Themen sind begrenzt dann halt auch.
Ja. Und gerade im Sport traut sich auch irgendwie kaum eine Frau dann wirklich, ja, alle mal so mitzunehmen auch, was es bedeutet.
Genau, ich meine, das ist so eine Entscheidung, du musst dich halt entscheiden, du gibst schon viel Preis und gibt es natürlich auch Einblicke, die viele meiner Konkurrentinnen, sage ich mal, wo die nie irgendwas vom Preis geben würden, ja? Also wo sie vielleicht irgendein Geheimnis draus machen oder denken, das gehört halt zu ihrem Erfolgsrezept oder was immer. Da denke ich halt einfach, also nur weil ich jetzt irgendeine Session vormache und jemand nachmacht, heißt es nicht, dass er irgendwie daraus was machen kann. Also das sehe ich, versuche ich halt einfach lockerer zu sehen oder sehe ich auch lockerer und habe jetzt gerade vor allem eigentlich auch jetzt in dieser Phase von der Verletzung, wo es jetzt für mich schon schwer war, vor allem gemerkt, wie cool das eigentlich ist, dass man daran teilhaben. Und wirklich halt dadurch, dass ich auch diese Einblicke gewähre, halt wirklich mit mir mitfühlen, mit mir mitleiden. Und ich glaube schon mehr, sage ich mal, als wenn ich eben immer nur alles Hochglanz, schöne Welt, immer nur läuft alles super zeigen würde.
Nee, genau, ich mein, das macht es jetzt aus.
Von daher ist das eine coole Erfahrung. Ich bin auch mal gespannt, also wohin das geht. Da habe ich mir jetzt auch nichts Konkretes vorgenommen, sondern mache das jetzt halt einfach mal so, wie es halt irgendwie authentisch reinpasst. Ja. Und genau, also ich denke, dass das schon cool ist, um vielleicht mehr für unseren Sport auch zu begeistern, Mädels, um nochmal zum Thema zurückzukommen. Und mein Tun und die Reaktion, die ich bekomme, gerade eben auch von Frauen, die zeigt eigentlich schon, dass das der richtige Weg ist. Dass eben viele viele Mädels haben, glaube ich, Angst, einfach weil sie zum Beispiel, wenn man bei so einem Wettkampf an der Strecke steht, nur Männer sieht oder überwiegend Männer sieht, dass es halt so ein Männersport ist. Und die haben dann, glaube ich, auch echt Angst teilweise vor den Männern, also mit den Männern Rennen auch zu machen. Deswegen ist, denke ich, zum Beispiel halt auch das, was wir bei der 73-WM jetzt haben, dieses geteilte Rennen Männer-Frauen halt schon auch was ganz Besonderes, was auch richtig cool ist. Nur muss man es natürlich als Frau erstmal dann dahin schaffen, um mal sowas genießen zu können, sozusagen. Aber ich bekomme wirklich viel Feedback auch von Mädels, wo ich das Gefühl habe, die kann ich irgendwie damit motivieren oder auch erreichen. Wäre natürlich schön, wenn es jetzt irgendwie noch so ein bisschen über den Triathlon-Welt dann funktionieren würde, um da irgendwie wirklich dann eben auch neue Leute ran zu locken, den Sport mal auszuprobieren. Aber ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass das ganz gut funktioniert und dass eigentlich immer mehr Mädels auch Bock auf den Sport haben und sehen, man muss auch nicht aussehen wie ein Mann oder irgendwie so, sondern man kann ein Mädel sein oder eine Frau sein und trotzdem den Sport erfolgreich auch machen oder eben einfach Spaß dran haben.
Ja, ich denke, du nimmst da vielen, auch so ein bisschen die Hemmschwelle. Also das jetzt einfach mal probieren oder und dadurch, dass du jetzt halt auch dann auch mit deiner zweiten leider Verletzung zu kämpfen hast, macht dich aber natürlich auch menschlich, ne? Und wer kennt es nicht von allen Age-Groupern? Du rennst von einer in die nächste Verletzung. Und das ist ja dann auch nochmal was ganz anderes als das, was du jetzt hast. Also ich nehme auch an, so professionell wie du bist, du machst einen Fehler nicht zweimal. Oder gut, man kann immer mal einen Fehler zweimal machen, aber auf keinen Fall ein drittes Mal. Aber das zeigt ja auch wieder, der Profisport ist wie überall, also eine Gratwanderung. Und du bist halt dann auch ganz oben angekommen. Und da kann man schnell wieder eine Verletzung bekommen, ne? Also das,
ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich halt sehr schnell sehr erfolgreich war. Mhm. Und ich einfach halt keine Vergangenheit im Leistungssport habe oder in einer der
drei Sportarten. In einer der Disziplinen, ja.
Genau. Und dadurch mein Körper halt einfach sowas in der Jugend nicht mitgemacht hat. Und ich glaube, dadurch, das ist immer wieder eine Herausforderung. Ich glaube, wenn du einfach als Quereinsteiger in so einen Sport kommst und dann relativ schnell ein hohes Niveau erreichst, dass da schon echt teilweise Kleinigkeiten auch ausreichen, weil du vielleicht einfach gar nicht so das Fundament hast, gebaut hast, was deine Knochen, Sehnen, Muskeln und so weiter, Bänder betrifft.
Absolut.
Von daher, einfach schwierig. Von daher, ich bin mir bewusst, dass mir das immer wieder passieren kann, weil, da reichen Kleinigkeiten, um, sage ich mal, eine Verletzung auszulösen, einfach weil ich eben auch noch nicht so viele hatte, weil es ist ja im Endeffekt so, so eine Verletzung, du lernst immer wieder was dazu. Du lernst, was funktioniert, was funktioniert nicht, was hält dein Körper aus, was hält er nicht aus, wo machst du technische Fehler, biomechanische Fehler, die eben in ganz schnell zu sowas führen können in Summe, weil wir natürlich ja auch dann eben, ich meine, du musst nur überlegen, allein zum Beispiel eine Rollwende beim Schwimmen, wie oft man so eine Bewegung macht und wie einseitig solche Bewegungen
sind. Muster sind,
genau, oder halt das Atmen beim Schwimmen und was das alles für so Kaskaden nach sich ziehen kann, dann an Bewegungsmustern, die halt zu Problemen führen können. Und ich bin halt da einfach sehr sensibel und empfänglich halt sowohl für Reize, dass ich sehr schnell gut werde.
Ja, genau.
Aber wenn was nicht läuft, das ist dann halt auch schnell. Das
kann sich umkehren.
Ja.
Wie Jan Ulrich damals.
Das ist interessant für andere, das zu verfolgen. Und ich versuche auch, sage ich mal, so ein paar, also einmal, weil es mir natürlich wirklich so geht, dass ich sehr schnell versuche, Dinge positiv umzudrehen. Und dass man einfach so ein bisschen auch anderen helfen kann, mit so einer Situation umzugehen. Weil ich denke, viele, so wie du sagst, viele sind verletzt draußen und viele machen aber auch Fehler, glaube ich, indem sie, ich habe jetzt allein in Frankfurt auf der Messe mich mit ein paar Leuten unterhalten, die mich dann auch, ich werde halt jetzt gerade auch ständig auf Verletzungen angesprochen.
Scheiße, ja.
Die dann sagen, ja, ich bin jetzt auch in Team Krück-Ass, ja, weil wir aus Kick-Ass, Krück-Ass gemacht haben. Rücken habe ich zum Glück weg, aber wo mir dann Leute vor mir stehen, die halt sagen, ja, sie haben auch irgendwie, oder was heißt auch, ich habe nicht, aber die haben irgendwie einen Bruch und wollen jetzt in 2 Wochen wieder das und das machen, wo ich mir dann denke, so, ey,
Alter,
Leute,
Ja.
Und da eben auch so ein bisschen irgendwie vielleicht Vorbild zu sein, wie man eben mit so einer Situation umgeht und das echt weniger fest und dass das allerbeste Mittel eben auch Ruhe ist. Ja? Und das fällt uns halt allen schwer.
Super schwer,
Ja, super schwer. Eine Flora Duffy hat es ja genau gegenteilig gemacht letztes Jahr, indem sie ja nach ihrer Verletzung zu früh eingestiegen ist und letztes Jahr Hamburg war das, danach ist sie rausgegangen und sie fehlt bis heute.
Ja,
nimmt also, sich jetzt die Zeit.
Und da sieht man es, irgendwann trifft jeden, der auf dem im absoluten Maximum halt trainiert und ist, den trifft's. Also ich wüsste jetzt kein Beispiel, der noch nie eine Verletzung hatte. Guck mal, wie lange Frodo vor Olympia, wo war das, London? Wie lange er da mit seiner Achillessehne war das ja auch und der Nerv daneben hat, wie lange er damit zu tun hat, das vergisst man halt auch irgendwann.
Ja.
Also selbst ein Frodo ist nicht unbedingt, ne? Davon jetzt mal, oder letztes Jahr, gut, so ein Bruch ist natürlich auch dann nochmal was anderes, aber wer hatte noch nicht Achillessehnenprobleme? Wer hatte noch keinen Fersensporn? Wer hatte noch kein Knochenödem hier und da und dort? Jeder, der auf einem so Level ist. Also, und dann sieht man halt...
Witzig, weil ich habe mit Sevi halt auch viel drüber geredet und zum Beispiel letztes Jahr hatte ich ja Achillessehnenprobleme und das war das erste Mal, dass ich das hatte und ich habe immer nur so gedacht, so, hä, Achillessehnenprobleme, was ist das, ja? Reden die Leute da alle? Und ich weiß noch genau diesen Moment, wo ich das erste Mal gemerkt habe, an der Stelle tut mir jetzt was ich
Ja, dann denkst du schon, Hilfe.
Einfach ist. Und ich habe noch mit dem Sebi drüber geredet, weil der ja wirklich jetzt auch jahrelang da irgendwie mit Probleme hatte. Und er hat halt auch gemeint, er hat sich immer so unzerstörbar gefühlt. Mhm. Und eines Tages hat er plötzlich da Schmerzen gehabt. Ne? Und hat halt auch immer gedacht, so, ach, die anderen, die machen halt alle irgendwas falsch. Und ja, ist so.
Ich hatte es dann auch zum Schluss schon fast chronisch. Also ich hatte ja auch schon eigentlich nur Achillessehne und immer so einen dicken Knubbel.
Aber das weiß eigentlich fast keiner. Also ja. Man spricht da jetzt auch nicht so drüber. Also du hast nie jemandem gesagt, was du auch für große Probleme dauernd hattest. Also wenn jemand immer, der Gregor, der ist ja nie verletzt, da habe ich immer nur gedacht, boah, kommt mal morgens bei uns im Schlafzimmer vorbei und guckt, wie der aufsteht. Der läuft wie...
Ja, warst du das dann bewusst nicht erzählt oder einfach, weil du gedacht hast, so schlimm ist es nicht?
So ein starker Mann, der kennt
keinen. Ja, da sind wir auch einfach, da sind wir Männer auch einfach ein bisschen härter und müssen nicht direkt im YouTube-Channel da. Nee, aber das ist halt irgendwie auch, Sebi hat es ja vorher auch nicht groß erzählt. Also ich sag mal, das kam natürlich jetzt zu einer Zeit, wo er vielleicht auch ein paar Rennen nicht machen konnte. Es wurde jetzt mehr thematisiert. Aber das sind ja auch oft Probleme, die schleppst du ja teilweise monatelang oder mehrere Saisons lang mit dir mit. Und du kriegst es ja immer insoweit gehandelt, auch durch Behandlung, dass du immer wieder Rennen machen kannst. So, und meistens bekommst du es ja auch das Training gehandelt. Aber du merkst halt, du bist halt ständig am auf der Gratwanderung. Und es könnte, wenn du jetzt nicht irgendwie mit einmal so mit der, ne, den Finger davon, den Daumenlauf wegnimmst, dann geht's nach hinten los.
Kippste, ja.
Und das ist dann auch immer blöd zu kommunizieren, wenn du jedes Mal sagen würdest, so, ich bin verletzt, irgendwann. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt, es klingt jetzt blöd, wenn ich sage, es ist dann irgendwann wie ein Normalzustand, irgendwie so ein bisschen.
Ja, oder Sebi hat ja auch gesagt, ne? Das war ja sein ständiger Begleiter. Also da kann man ja teilweise nie morgens einfach aufstehen und mal loslaufen, sondern muss immer oder vor jeder Einheit die und die Warm-up-Übungen und das machen, dass man überhaupt irgendwie durch so eine Einheit halt kommt.
Aber da frage ich mich halt zum Beispiel, also mein letztes Jahr zumindest, als ich das hatte, habe ich mir halt gedacht, okay, ich muss jetzt so lange Pause machen, bis das weg ist. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist halt so die Frage, also ob jemand wirklich sich, ich meine, das kann halt, du weißt nie, wie lange das dauert, ja, dass es wirklich weg ist, das kann dir niemand sagen. Und das Schlimme ist eigentlich, man sucht immer Ärzte auf, die einem irgendwie einen Rat geben, und die sind eigentlich die Letzten, die einem irgendeine wirkliche Aussage darüber machen, weil natürlich niemand diese Verantwortung übernehmen möchte, dir irgendeine Aussage zu machen, die wirklich was aussagekräftig ist. Aber ich glaube, also hättest du das nicht, meinst du, mit einer wirklichen Pause in den Griff bekommen?
Mit einer sehr langen Pause. Also wirklich eine sehr, sehr lange Pause. Ich denke mal, ich hatte schon ziemlich lange, also bestimmt ein halbes, also ich habe gemerkt, nach einem halben Jahr, nachdem ich aufgehört habe, habe ich gemerkt, okay, ab jetzt wird es besser. Und selbst wenn ich dann mal wieder so ein paar Wochen hatte, wo ich mehr gelaufen bin, dann kam es wieder ein bisschen auf. Mhm. Und so generell eigentlich nach anderthalb Jahren würde ich sagen, gehört das Ding der Geschichte an, war das dann komplett weg.
Ja, aber da sieht man mal, wie lange es halt dauert.
Und irgendwann war es ja auch so, wenn du halt wieder längere Zeit nichts machst, das ist ja auch die Problematik. Oftmals ist es ja auch gut, weiter zu trainieren. Ich hatte dann weniger Probleme, wenn du halt, wird wahrscheinlich auch so gehen, wenn man sich immer weiter bewegt. Ja. Und ne? Und wenn du dann halt dann doch eher aufhörst, dann ne, erkaltet das Ganze und dann sind die Probleme eher wieder größer. Mhm. Insofern, ja,
und in der Phase dann halt nicht zu denken, jetzt fange ich wieder an, weil dann wird es vielleicht weniger schlecht. Schon schwierig, aber ich denke halt gerade auch für Age-Grouper, für die es halt eigentlich wirklich nur das Hobby ist, ja. Da finde ich es halt schon teilweise krass, wenn Leute sich da mit so einer Sache so quälen, statt wirklich mal zu sagen, okay, das ist halt nur Sport. Und ich finde, selbst wir Profis müssen uns das teilweise vor Augen führen, jetzt gerade mal Frankfurt als Beispiel zu nehmen, mit der Sarah True das zu sehen.
Laura, Wahnsinn, das sind meine Überleitungen. Wahnsinn, wir verstehen uns blind. Ja.
Nee, erzähl weiter, mit der Sarah das zu sehen.
Ja, also ich fand es schon vor zwei Wochen oder wann es war in Cairns, da habe ich das Rennen jetzt nicht so verfolgt, aber ich habe halt irgendwie so ein bisschen die Bilder gesehen und habe schon gedacht, so fuck, das ist richtig hart. Also einmal physisch und natürlich auch
psychisch. Ne? Ja.
Und da fand ich dann schon die Entscheidung, dann in Frankfurt zu starten, schon gewagt, sage ich mal. Aber irgendwie, ich meine, sie ist ja auch super beraten damit dann. Und ich hatte auch schon so einen Eindruck, okay, das werden auch so im Rennverlauf, ne, lief ja eigentlich alles ganz gut. Aber das dann jetzt nochmal so zu sehen, und da habe ich jetzt halt auch wirklich dann quasi, ich habe fast gedacht, fällt in Main, als die über diese Brücke gelaufen ist,
ja,
getackelt ist. Und jetzt von ihr zum Beispiel einen Post zu sehen, ja, on to the next one, so.
Unglaublich, oder?
Da muss ich sagen, das finde ich echt ein Stück fast zu krass.
Fast zu viel, ja.
Weil
das erläutert mal kurz, ich weiß nicht, ob sie das mitbekommen hat oder ich nicht. Der Post?
Naja, was sie jetzt im Nachgang darüber gesagt hat, es geht ja, im Endeffekt haben wir uns noch drüber unterhalten und haben so gesagt, oh, also Sarah muss jetzt irgendwie gebrochen sein. So, du kannst nicht Cairns machen, 3 Wochen, oder wann war das jetzt, 3 Wochen später Frankfurt, und dir passiert dann sowas. Also, und auch dann, klar, 1000 Meter vor Ziel und. Dann bist du doch irgendwo, also physisch nochmal was ganz anderes, aber du bist doch psychisch fertig. Also wenn du sowas durchgemacht hast, ich hätte...
Also da finde ich halt, was ich sagen würde, es ist nur Sport, ja, und ich finde halt, es ist auch nur der Ironman Hawaii. Klar, es ist cool, das ist sicher, also auch für mich ein Traum, da zu starten, aber im Endeffekt ist es nur ein Ironman auf Hawaii. Und dafür
dein
Körper... So krass.
Und wie kannst du da jetzt schon ans nächste Rennen denken? Ich würde dann jetzt erstmal denken, wow.
Weißt du, zum Beispiel, ich kann es jetzt nur vergleichen. Ich meine, meine Situation in Heilbronn, wo ich quasi vor laufender Kamera da ausgestiegen bin, das war für mich eigentlich das Worst-Case-Szenario, richtig scheiße. Also aus dem, wie ich mich fühlen kann und was ich so durchmachen kann. Und ich wollte einfach da nur weg. Und ich habe mich da abholen lassen und ich war auch einfach nur
wie
auf. Wäre es nicht gewesen. Ein Helikopter, der mich so aus der Situation holt. Da gab es mal so eine Werbung, ich weiß nicht, was das war, die war ganz cool. Wo immer irgendeiner aus so einer Scheißsituation einfach gerettet wird. Mhm. Auf jeden Fall hat sie sich ja direkt danach dann noch zur Pressekonferenz dahingesetzt und direkt Stellung dazu genommen. Ja. Und ich weiß halt auch nicht, ob sowas dann nicht einfach so ein Schutzwall ist, den man sich aufbaut. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das wirklich, dass sie das so tough nehmen kann, wie sie das tut. Ich hoffe, dass es für sie so ist, aber da finde ich halt einfach, ich an ihrer Stelle würde mal sagen, überhaupt keinen Bock mehr auf Iron Man.
Ja.
Viel lang und das scheint gerade auch irgendwie nicht zu liegen oder meiner Verpflegungsstrategie oder was auch immer. Also da bin ich echt mal gespannt, wie das weitergeht, aber da finde ich schon...
Aber, und das ist halt eine Frau, ne? Aber krass, also ich würde jetzt eigentlich, also weil ja dann immer gesagt wird, ja, oder die Frauen sind ja das schwächere Geschlecht oder sowas. Also wenn man so eine Sarah da sieht und wie sie damit umgeht, wie sie sich so stellt, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder so, aber also tougher kann man eigentlich quasi nicht mehr sein. Und wenn man dann in den Medien, habe ich dann gelesen, da war, wo war das? Bei Stern Online hat quasi eine Überschrift geschrieben, im Titel True verspielt den Sieg. Und dann hat auch eine coole Frau auf Twitter dazu geschrieben, ist klar, bei den Herren sind es Infekte, die Hitze, große Tragödien. Sarah True aber hat einfach leichtsinnig den Sieg verspielt, bei 39 Grad. Wording matters.
Ja.
Und das sind die Medien, wie die halt mit einem Fail quasi von einer Frau umgehen. Ja, danke, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, das heißt natürlich immer, aber du hast natürlich im Nachhinein auch viele, viele Besserwisser, die dann das gewusst haben. Wobei natürlich, ja, wir haben ja auch so gedacht, so, danach direkt Frankfurt und so.
Mhm.
Aber das ist halt auch echt hart, ohne Hawaii-Quali, wenn du da durch musst. Mir fällt nur dazu ein, letztes Jahr, sie war ja letztes Jahr schon Weltklasse mit Platz 4 auf Hawaii. Was war sie in Frankfurt letztes Jahr? Ich habe es jetzt gerade.
Dritte, oder?
War sie Dritte, genau, ja. Und Weite. Der Dan hat mir erzählt, dass sie ihn, ich glaube, am Vortag, so kurz vorm Schlafen gehen, also er wollte Abend. Halt schlafen gehen abends, und dann bekam er halt von ihr noch eine WhatsApp, und da hat sie, also so abends um 21 Uhr oder so, mit der Frage, sag mal, Dan, mache ich mich morgen früh eigentlich warm oder so? Oder wie läuft das eigentlich vom Ironman? Oder,
Weil sie war ja Rookie letztes Jahr. In Frankfurt war ihr erster Ironman.
Und das hat mir der Dan so total perplex erzählt. Er hat gesagt so, Mensch, die Frau, die war bei Olympia. Wie kann man denn? Nee, aber das kann schon ein Faktor sein, dass eine gewisse fehlende Erfahrung ihr da jetzt zweimal einen Strich durch die Rechnung
gemacht hat. Hat ihr einfach die Coolness gefehlt.
Obwohl sie die ja...
Also das analysiert, aber von außen, ich meine, im Endeffekt sah sie ja komplett leer aus. Also eigentlich müsste man ja denken, energetisches Problem.
Da oben.
Also die Verpflegungsstrategie hat nicht funktioniert. Ja. Aber es war auch so krass, die hat ja auch nichts mehr angenommen an den Verpflegungsstellen.
Ja, die war ja
Verpflegungsstellen allein so komplett.
Die war im Tunnel, wieso, ne? Die, ich glaube, die hat sich immer nur gesagt, ich muss ins Ziel und hat rechts und links aber gar nicht mehr wahrgenommen.
Anderen, das finde ich halt so
Angst.
Unheimlich.
Ja, ne? Ich krieg da voll
das
Angst.
Das macht mir selbst auch Angst für die eigenen Rennen, weil ich mir so denke, so, das ist total krass. Also sowas, wenn sich sowas, also sie hat ja nie gesagt, es hat sich irgendwie schon seit 10 Kilometern angekündigt oder so, sondern so boom, auf einmal.
Boah, ja. Das macht es noch schlimmer. Also das war meine größte Angst vor Hawaii, als wir dort waren, 2017. Da haben wir, glaube ich, da gab es so 2 oder 3 Tage vorher so eine ARD-Doku über Hawaii und den Mythos. Und dann kam auch The Crawl, wo die da irgendwie... Ja. Und dann, ich musste das wirklich ausstellen, weil ich so gedacht habe, ich will so niemals enden oder ich will nie die Kontrolle über meinen Körper und über mein, also Karl Lagerfeld-mäßig. Ja.
Wobei die ja, glaube ich, echt noch im Kopf ganz da waren. Ne?
Ja, also die waren eher...
einfach halt so muskuläre Probleme, dass da nichts mehr ging.
Und das wollte ich gerade noch sagen, das ist noch das Schlimmere.
Schon so, als wäre die, hätte die das jetzt auch vom Geiste nicht mehr so richtig...
Ja, ja, da war die weg, ne? Wie so. Und das ist ja noch schlimmer, als wenn du deine Beine nicht mehr unter Kontrolle hast, also wenn dein Kopf einfach nichts mehr macht. So.
Ja.
Ah, ja, also du hast das auch extrem, ängstlich oder wie soll man, schockierend.
Auf jeden Fall, also das war schon eine der krassesten Situationen natürlich irgendwie in dem Rennen. Vor allem, wenn man eben selber weiß oder selber auch eben Profi ist und sie eine Konkurrentin ist von mir. Mhm. Und so jemanden so zu sehen in so einem Rennen ist schon heftig.
Ist nicht
und
schön, nee.
Also ich fand auf jeden Fall das Frauenrennen, ich meine, es war super schade, dass die Dani ausgeschieden ist. Ich denke auch gerade, weil wir es vorhin ja nochmal über Berichterstattung hatten, Frauen in den Medien und so, dass dadurch, dass es einfach nicht so viele, jetzt gerade in Bezug mal auf die deutschen Medien, deutsche Frauen gibt, die auf der Langdistanz dabei sind. Ich meine, im Endeffekt sind wir gerade eigentlich schon auf dem Weg dazu, dass es wieder... dass da was
mehr
kommt.
Wird.
Ich meine,
ja.
Im Endeffekt, wenn wir alle gesund wären und uns auch gegenseitig racen könnten und gegeneinander antreten könnten, ich glaube, dann wäre es super spannend und dann würden da auch Rennszenarien entstehen, wo eben auch die Fernsehübertragung bei so einem Wettkampf nicht drumherum kommt, das auch zu zeigen. Also ich glaube, wenn jetzt die Dani da in Führung gelegen hätte, hätte sie sicherlich wahrscheinlich auch mehr Fernsehzeit bekommen. Ja. Ich muss sagen, ich habe dann teilweise halt wirklich auch auf den Ironman-Livestream umgeschaltet, weil die natürlich so ein bisschen auch immer gleich bei Facebook da die Hater-Kommentare bekommen, zeigt das Frauenfeld, zeigt
das
Frauenrennen.
Das ist auch cool, ja.
Und
cool,
dann häufig halt auch so ein gesplittetes Bild haben, wo man einfach beide mal sieht, ne? Immer wenn ich halt mal was über die Frauen wissen wollte, dann habe ich tatsächlich häufig dazu hingewechselt, weil die Berichterstattung vom HR natürlich jetzt schon recht einseitig war.
Ja.
Auf der anderen Seite habe ich natürlich mich auch für das Herrenrennen interessiert, muss ich auch zugeben.
Na klar, wer tut das nicht? Ja.
Ja.
Aber wenn es so einseitig wird und ey, ich habe mich am Anfang, ich habe mich geärgert. Wir haben den Schwimmstart hier zu Hause dann auch noch geschaut. Gut, Dirk Froberg hat ja kommentiert, kann man auch wieder davon halten, was man möchte. Also ich bin jetzt nicht so der Riesenfan, kann ich auch offen sagen, wie er kommentiert. Aber da war noch irgend so ein anderer Mann auf einem Begleitboot beim Schwimmen. Weiß nicht mehr, wie der hieß, ne?
Ja, der heißt irgendwas mit Philipp, deswegen merke ich mir das. Das ist immer der auch an der Strecke immer unterwegs ist.
Ja, der dann immer so Interviews dann nochmal so führt, ne?
Ja.
Und der war auf diesem Boot und dann ging es halt irgendwie drum, ja, dann hat man die Frauen beim Australian Exit da irgendwie gesehen und dann war halt Dani noch lang nicht zu sehen. Und wie der das kommentiert hat.
Er hat es ja so gesagt, die ist in, sie ist nirgendwo zu sehen.
Nicht mehr ortbar. Da habe ich echt so gedacht, ey Typ, bist du schon einmal geschwommen? Oder das war ja von vornherein klar, sie war, also, die, dass sie fünf
sie
Minuten...
Selber gesagt. Sie hat ja gesagt, mit 4 bis 5 Minuten
super.
Und genau in dem Range war es eigentlich.
Ich finde auch, dass... aufgeregt.
Das noch ein bisschen positiver ausdrücken könnte, auf jeden Fall.
Also ich meine, also da war ich wirklich, habe so gedacht, ich kann eigentlich den HR gleich ausschalten.
Sie war ja die einzige deutsche Frau und dann auch noch eine Hessin. Ja. Also da musste er eigentlich die in den Himmel loben, egal was sie da gerade veranstaltet. Also so würde ich das machen für die Zuschauer.
Ja, oder ich fand es total, also das fand ich noch nicht mal mehr objektiv. Also das war wirklich jenseits von Gut und Böse, wo einfach einer keine Ahnung vom Schwimmen und von Abständen hat. Also das fand ich echt extrem scheiße, muss ich ehrlich sagen, dieser Philipp da.
Okay, ich muss sagen, von den Wellen bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Ich habe erst ein bisschen gedacht, so, ja, okay, Wayne, aber das ist euch beide, finde ich interessant.
Ja, aber ist mir gar nicht, das ist anscheinend nicht so schlimm. Laura auch aufgefallen, wie der sich da äußert. Ich habe echt gedacht, boah, die Dani an ihrer Stelle.
Ich glaube schon, dass wir da als Frauen einfach sensibler reagieren auf die Berichterstattung oder was gesagt wird über die anderen Mädels.
Ja.
Denke ich schon, ja.
Dann haben sie mal 2 Minuten Aufmerksamkeit und dann wird irgendwie nur so gesagt, naja, die ist ja gar nicht mehr irgendwo ortbar, die schwimmt da sonst wo hinten rum. Also, oh, bitte, ey.
Naja. Also, Note an den Hessischen Rundfunk.
Ja.
Zurückhaltung, bitte.
Und holt mal eine Frau vielleicht auch mal als Expertin nochmal ran. Wobei da die Nicole Leder, die hat es ja gut gemacht und die hat es ja so auch dann ganz gut alles erklärt. Also, da muss man wirklich sagen,
ja.
Danke, Nicole. Als Hessin, die hat es wieder rausgerissen.
Damit es auf Hawaii nicht heißt, oh, die Laura, man sieht sie ja gar nicht mehr. Wie sieht dein Trainingsplan bis dahin aus? Oder was sind jetzt die großen Blöcke? Du bist ja jetzt gerade in St. Moritz im Höhentrainingslager. Auf den Bergen. Nee, in den Bergen. Egal,
St. Moritz. Genau. Ist jetzt quasi erstmal so ein zweiwöchiger Höhenblock mal, der mich jetzt erstmal, sage ich mal, wieder zurück ins Leben bringen soll. Also vor allem einen gewissen Fitnesszustand wieder mal zu erreichen, weil ich jetzt wirklich schon auch echt nicht so viel gemacht habe, beziehungsweise am Anfang einfach wirklich gar nichts.
Ja, das ist aber auch das Wichtigste.
Eben.
Und das
Schwierigste. Dann machen wir noch Urlaub. Weil eigentlich war natürlich nach Rot ein kleiner Urlaub und eine kleine Auszeit angedacht. Da sich das jetzt quasi alles ein bisschen verschiebt, haben wir das dann vorgezogen.
Ja.
Und im Endeffekt, ich werde jetzt hier mal 2 Wochen schauen,
wie du so reinkommst.
Was ich da zurückfinde. Die Höhe ist natürlich auch gerade, um jetzt einen Laufeinstieg wieder zu finden, gar nicht schlecht, weil ich einfach viel langsamer laufen kann, also mit weniger orthopädischer Belastung sozusagen, aber für mein Herz-Kreislauf-System die Belastung recht hoch ist oder der Effekt schon, oder auch gerade zum Beispiel, was ich in der Vergangenheit halt auch sehr gerne gemacht habe, was sich bewährt hat, einfach zum Beispiel Pässe zu laufen, also bergauf zu laufen, einfach auch, weil es weniger Impact ist und man viel langsamer auch erstmal läuft und dann werde ich oben abgeholt oder fahre mit der Bergbahn. Das ist hier ganz nett, dass man als Profiathlet zum Beispiel auch die Bergbahn umsonst benutzen darf, die sonst hier in der Schweiz halt auch sehr teuer sind.
Horrend sind, ja.
Die haben wir auch schon benutzt, ja.
Ja, das ist ganz cool. Und zum Beispiel gibt es jetzt hier auch so eine Finnbahn, so eine 1-Kilometer-Runde auf 2,5 oder so. Also es gibt viele Möglichkeiten und ich hoffe, dass das eben vielleicht auch gelingt, dass ich da wieder so ein bisschen ins Laufen zurückfinden kann. Ich mache mir jetzt ins Laufen nicht so die riesen Sorgen, weil ich einfach auch weiß, dass ich mit wenig viel oder erreichen kann schnell wieder. Im Endeffekt die Rennen, die jetzt für mich gesetzt sind, sind Nizza und Hawaii. Und bis dahin ist es noch ein bisschen. Ich würde super gerne vorher auch noch irgendwie mal was Kleines machen, um mal zu schauen, ob ich das noch kann. Weil das ist natürlich immer so für den Kopf, auch wenn jetzt die Phase gar nicht so lange ist, aber es fühlt sich halt ewig an. Aber da habe ich mich noch nicht festgesetzt und werde es ganz spontan entscheiden. Das ist ja auch dann das Schöne an, sage ich mal, irgendwelchen Wald-Wiesen-Triathlons, dass man da sich eben teilweise auch noch am Vortag entscheiden kann und erst am Rennmorgen einchecken muss und so weiter. Also da ist man ein bisschen flexibler. Und ich werde dann im August, Mitte August, nochmal in die Höhe gehen, um dann eben eigentlich so die finale Vorbereitung für Nizza dann zu machen, werde aus der Höhe dann auch nach Nizza fahren und dann eigentlich schon eine Woche oder in der Woche nach Nizza dann schon aufbrechen nach Maui, wo ich dann meine Hawaii-Vorbereitung mache. So
die letzte. Ah, cool.
Höhen, nicht Höhen, Hitze.
Die Hitze-Vorbereitung.
Ja.
Und das kennst du ja auch genau, schon, ne? Von 2017, wo du ja, das genau. Terra gemacht hast. Ja,
ja, da ja war ich ja so. Auch in Kona schon, habe mir das mal so ein bisschen angeguckt und hatte einfach dann auch so das Gefühl, da jetzt irgendwie 3-4 Wochen vor dem Rennen irgendwie schon die ganze Zeit rumzulungern.
Boah, ja, das zieht schon ja, keiner. Ne?
Genau, bist ja eigentlich immer nur auf den gleichen Strecken unterwegs und irgendwie finde ich so eine Rennstrecke, die muss auch so ein Stück weit irgendwie was Besonderes bleiben. Und das ist vielleicht auch nicht immer gut, wenn man nicht jeden Stein schon kennt, sondern ich mag das eigentlich auch ganz gerne, wenn im Rennen immer noch so teilweise so ein bisschen so ein Überraschungseffekt noch da ist, weil...
Machst du einen auf Frodo oder was? Genau. Dass du so eine Kurve einfach mal so ein bisschen, bisschen Offroad so ein...
Da ist in Hawaii aber ein Problem, wenn du da Offroad fährst, ja.
Ja, das stimmt. Ich glaube, dann habe ich einen Platten. Oder zwei. Ja, das fand ich jetzt halt auch in Frankfurt so mega krass, die ganzen Platten. Wow. Ja, und habe mir auch nochmal gedacht, so okay, es lohnt sich vielleicht doch, da nochmal sich eine genaue Strategie zurechtzulegen. Weil das fand ich einmal krass halt auch nochmal in Bezug auf die Frauen. Kimberly Morrison, die mit ihrem Platten da ungefähr eine halbe Stunde stand und dann, glaube ich, auf der Felge nach Haus gefahren ist. Also da war ja gar nichts an technischem Support. Und da habe ich mir schon auch gedacht, so okay, wäre ich jetzt in der Situation gewesen, ich meine, gut, man kann doch jetzt darüber diskutieren, was sie da jetzt dann so gemacht hat und wie sie das gemacht hat. Wurde ja die ganze Zeit draufgehalten und gefilmt. Das hätte man, glaube ich, optimaler auch schon
auch lösen
sie
können.
Da ausstatten können von vornherein. Aber gut, ist immer
Patrick
leicht.
Patrick muss ja auch seinen Schlauchreifen flicken. Hat er ja in 7 Minuten geschafft.
Ja, gut.
Aber
ja,
ich glaube, er hat halt auch nicht gleich angefangen, weil er halt auch dachte, da kommt gleich ja. der mit Blaulicht der Materialsupport, aber der kam halt auch nicht.
Nee.
Ja.
Bist du jetzt eigentlich, was sagt die Seib Squad? Bist du jetzt alleine in der Vorbereitung auf St. Moritz oder?
Ja, also ursprünglich war eben das gemeinsamere Trainingslager dann auch im August geplant.
Später dann, ich hab
das, ja. Genau, jetzt ja. gerade so spontan vorgezogen schon mal. Und deswegen bin ich jetzt erstmal alleine, aber ich glaube, Franz reist auch noch an und der Yannick, der
Yannick Schaufler,
ja. Sprintdistanzler, ja. kann man sagen. Was ist denn das Gegenteil von Longo?
Shorty.
Der Shorty.
Shorty. Ja. Und Mitte ist, glaube ich, Mongo, habe ich gelernt.
Der Speedy, ich sag mal Speedy.
Ja.
Ja, genau. Und ja, Sebi, der macht jetzt, glaube ich, demnächst Urlaub in Livigno. Das ist ja auch ums Eck.
Da könnt ihr euch auch mal treffen.
Genau, da könnte ich mal hinfahren und eine Pizza essen.
Das ist auf jeden Fall günstiger in Livigno. Kann ich auch nur empfehlen. Ja, da mal rüber.
Das ist auf jeden Fall aber auch das Einzige.
Könntest du Daniela Rüh fragen? Die ist doch immer dort.
Nee, die ist in St. Moritz.
Die ist auch in St. Moritz. Also
ja,
jeder.
Die ist in St. Moritz, ja.
Was soll ich sie fragen?
Ob du mal mittrainieren kannst.
Ach so,
auf dem Rad.
Was meinst du? Mhm.
Ach so, ja, ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob die jetzt Klagenfurt macht am Wochenende.
Ah, stimmt. Ah, stimmt, die macht ja Klagenfurt, ja.
Wollte
aber das
sie
heißt
natürlich,
da wird trotzdem, da glaube ich, noch viel trainiert. Ja, also es ist aktuell auf jeden Fall nicht so voll wie sonst, aber schon einige Sportler am Start.
Aber das ist ja für dich vielleicht gar nicht auch so schlecht, dann kannst du jetzt erstmal so ruhig ein bisschen einsteigen, ne? Und nicht gleich wieder so,
ja,
wenn man so viele sieht, ja,
ja.
die dann
ja,
da dauern.
So fit sind, ja. ne, weil sie jetzt in der Rennsaison sind. Wobei mich das teilweise meistens auch irgendwie motiviert. Ja. Ich finde immer, wenn man einfach auch von Menschen umgeben ist, die halt gerne ihren Sport
ja,
machen, dann ist das schon grundsätzlich so eine Stimmung, wo man auch selbst gerne...
Aber Laura, bei dir hängt es doch nicht an Motivation. Also ich glaube, fehlende Motivation ist das geringste Problem, was du hast. Also
ja.
Das... Würde ich jetzt mal schon so denken, das passt, dass da immer auf jeden Fall was geht bei dir gehen will.
Ja, ich hoffe mal, ich bin mal gespannt. Heute war der erste Tag, da musste ich ruhig machen, ja, weil ich weiß nicht, ob ihr wart ja wahrscheinlich auch schon mal in der Höhe oder du, Gregor, wahrscheinlich schon mal, gell, bei dir war
ja, ein paar Mal. Ich kann ansonsten auch Lesang oder den Pyrenäen immer sehr empfehlen. Fand ich eigentlich sogar schöner als, also St. Moritz ist natürlich das Tal sehr schön und kannst da auch um den See immer oder um die beiden Seen immer super gut rumlaufen. Aber na gut, ihr Longos, ihr fahrt natürlich mehr Rad als wir. Wir mussten immer, bei uns ging es immer so, ne, ein Pass hoch und dann wieder umdrehen oder so, dann vielleicht nochmal runter, dann nochmal vielleicht in den anderen Pass. Aber wir sind jetzt nie so richtig so Runden gefahren oder so. Und das hat mich mal so ein bisschen angenervt. Und ich fand so die Pyrenäen, das ist noch so dieses französisch verschlafene, die Baguettes sind auch etwas günstiger als in der Schweiz. Das fand ich immer sehr, sehr angenehm. Aber ist halt offener Pool. Also da bist du teilweise ein bisschen wetterabhängig.
Okay. Ja, und es ist auch schon ein bisschen weiter halt zu fahren auch noch.
Das stimmt, also, ja.
Da musst du fliegen.
Da sind wir hingeflogen. Ja, das stimmt. Das ist schlechter zu erreichen.
Wir haben jetzt halt auch noch so einen Hund hier dabei, der liebt St. Moritz, die Murmeltiere und die kühleren Temperaturen, ja. Von daher, das ist halt einfach für mich auch immer wichtig oder schön, wenn wir den nicht irgendwo platzieren, parkieren müssen, sondern wir quasi halt zusammen unterwegs sind. Und das spricht jetzt für mich gerade mal hier für die Schweiz. Und ich habe hier bisher eigentlich echt immer sehr, sehr gut trainieren können und halt auch war dann immer richtig fit. Und sowas hat man natürlich dann auch irgendwie so im Kopf, ne? So never change a running system, so dass wenn das halt gut funktioniert und man einfach auch, ich komme hier zur Ruhe, ich finde Kraft und irgendwie optimal, dass dann da auch nicht so viel dagegen spricht.
Hat ja auch Darren Smith, so der Coach von der damaligen Squad mit Anna Haug, Jodie Stimson und so weiter, ist ja auch sehr gerne so in diese, was sind es so, auf 1,6 oder so in die Richtung. Das hat er auch sehr gerne gemacht, auch sehr gerne St. Moritz, hat drauf geschworen und Erfolg damit gehabt.
Ja, das wird gut.
Das wird gut.
Bevor du jetzt hier schon so dem Ende gehst, ich muss auf alle Fälle nochmal für alle anderen Frauen, die auch mich häufig fragen, sag mal, Eva, du fährst ja so viel Rad. Wie machst denn du das? Wie sitzt denn du auf dem Rad? Also wie hältst du das aus? Was hast du für einen Sattel und wie geht's dir so? Und da muss ich jedes Mal sagen, alles ganz schlimm. Ich muss immer einen Tag, nachdem ich Zeitfahrrad gefahren bin, erstmal wieder ein Rennrad nehmen oder ein anderes Rad, damit ich mich da so ein bisschen erholen kann von meinen Sitzproblemen. Jetzt mal die Frage, eine Laura Philipp, wie geht's der unten rum so?
Also du meinst immer nur in Bezug aufs Zeitfahrrad, oder?
Im Endeffekt ja. Also das beobachte ich halt auch so am meisten, dass es da die meisten Probleme gibt.
Um welchen Bezug noch? Könnte es denn noch gehen?
Ja, hör nicht auf Gregor, der ist schon wieder.
Ja, also ich kenne auf jeden Fall auch das Problem, da untenrum Schmerzen zu haben beim Zeitfahren und dass man eigentlich auch gar nicht weiß, wie man überhaupt nur 3 Minuten in Aero-Position verbringen soll. Und muss auch sagen, dass ich da halt, ich habe ja auch das Ziel, immer so aerodynamisch wie möglich eben auf meinem Fahrrad zu sitzen. Das heißt eben auch teilweise so radikal wie möglich, also was mein Körper halt irgendwie so hergibt. Und das ist auch so ein bisschen der Fluch dabei, weil ich natürlich dann die Chance bekomme, mit Partnern in Windkanal und so weiter zu gehen und dann eben auch so Zahlen bekommen, wie schnell ist meine Position und so weiter. Und dann bin ich natürlich verleitet, eben die schnelle Variante zu wählen, die aber häufig dann eben auch nicht die bequeme Variante ist. Aber zu dem Punkt muss ich echt sagen, man muss einen Sattel finden, der zu dem Schambein oder der Beckengröße, die man hat, passt. Und die ist einfach unterschiedlich. Es gibt Mädels mit breiteren Becken, mit schmaleren. Und jeder hat ein anderes Becken, ja.
Natürlich, ja.
Ich habe halt so Aktionen gemacht, wie ich habe mir online 6 Sättel bestellt. Dann hatte ich da irgendwie eine Rechnung von, keine Ahnung, 1.500 Euro. Ja. Dann habe ich natürlich die alle mal ausprobiert und habe dann die wieder zurückgeschickt, die nicht funktioniert haben oder die ich nicht gut fand. Für mich war es halt schwierig, irgendwie einen Laden mal zu finden, wo du halt mal wirklich ganz verschiedene Modelle ausprobieren kannst. Weil häufig sind ja auch selbst Bikefitter oder so irgendwie auf eine Marke eingeschworen oder auf 2. Und können dir auch nicht wirklich jetzt mal 5 verschiedene Modelle in verschiedenen Breiten und so weiter mal vorlegen. Also ich glaube, das Wichtigste ist schon mal, dass wenn du dir halt ein Zeitfahrrad kaufst als Frau, dass du erstmal den Sattel, der da drauf ist, in Frage stellst, weil das ist meistens irgendwas, was drauf gemacht ist. Und dann tatsächlich den Schritt halt machst, zu einem Bikefitter zu gehen, weil der halt am Ende derjenige ist, der noch am meisten dir Tipps und so weiter geben kann.
Das stimmt und alles, dann,
aber dann glaube ich, wenn du mal eine Satteldruckmessung machst,
hast du das gemacht? Ja, ich habe schon alles gemacht. Aber, und deine Tipps sind super, ne? Aber, also, ich merke dann schon immer, ich finde einen Sattel und der geht dann halbwegs. Aber Wenn du einmal irgendwie 4 Stunden gefahren bist, geht auch der Sattel wieder. Der eine drückt hier, der eine drückt da. Beim nächsten, ich hatte dann auch mal gedacht, oh krass, Anne Haug hatte so einen ganz komischen Sattel. Das kleine Bügeleisen da, habe ich immer nur gesagt.
Aber die hat sie jetzt auch.
Dann habe ich den Sattel bei ihr mal so Probe gefahren und habe so gedacht, oh krass, da drückt nicht, das gibt's nicht. Und dann auch mit ein bisschen längeren Einheiten, war super. Aber dann habe ich gemerkt, ich kriege überhaupt keine Watt aufs Pedal. Also ich konnte den Sattel, ich habe den auch immer noch und der drückt wirklich nicht, aber du kriegst keinen Druck. Also du kannst nicht keine Leistung bringen letztendlich. Also dann habe ich den Sattel auch wieder runter, weil es nicht geht. Also ich finde, das ist so, so schwierig, selbst wenn man schon 10 Sättel ausprobiert hat und so. Es ist immer...
Ja. Also mein Tipp wäre halt wirklich, ich meine im Endeffekt, es muss ein Stück weit mit am Sattel liegen, dann auch an der Position halt.
Mhm.
Einfach auch, wo der Sattel ist, ne? Schiebst ihn weit nach vorne, weit nach hinten, so wo.
Ja.
Je nachdem kannst du ja auch schon so ein bisschen eine Druckverteilung hinbringen.
Ja.
Und dann einfach sowas wie Sitzcreme, auch
ja,
extrem.
Oh, er ohne geht gar nicht, ja.
Also ja, würde ich auch. Dann halt wirklich auch Radhose mit einem guten Polster. Oder halt wirklich auch da rumprobieren, ja. Also Thema Polster rumprobieren sozusagen. Und ja.
Okay, aber ich sehe schon, du sitzt anscheinend jetzt auch nicht ganz komfortabel, aber anscheinend besser als ich.
Also ich kann nicht sagen, dass ich gar keine Beschwerden habe, das ist ja gelogen.
Aber es hält sich noch irgendwie.
Ich weiß auch nicht, ob es jemanden gibt, bei dem das wirklich so ist.
Ja.
Also zum Beispiel interessant ist ja, wenn du den Sattel von der Daniela Rüff anschaust. Mhm. Hast du den vor Augen?
Ja.
Ich weiß jetzt leider nicht, wie der heißt. Das ist eigentlich so einer, würde man, glaube ich, eher aufs Rennrad.
Aufs Rennrad, ja, genau.
Ich glaube, sie kann den halt fahren, weil sie halt auch sehr weit mit dem Gesäß auf dem Sattel drauf sitzt, also nicht nur mit dem Schambein.
Mhm.
Und dadurch, glaube ich, halt eine echt größere Druckverteilung hat. Also ich glaube, das Problem ist immer, wenn du diese Druckspitze im Schambereich hast, ja. Und da kann dir eigentlich nur ein Bikefitter helfen, indem du halt mit dieser Matte so lange rumprobierst, bis der Druck besser verteilt ist.
Mm, ja.
Also ich, im Endeffekt, wir haben den perfekten Sattel nicht gefunden und sind dazu übergegangen, Sättel
auch zu wechseln mal.
Indem wir die produziert haben, ja. Also du kannst ja einen Sattel auseinanderbauen und dir den danach wieder überziehen lassen. Mhm. Und an dem Platz, wo
die meisten Probleme waren. Ja.
Weiter. Da bin ich jetzt gespannt drauf. Das war jetzt so mein letzter Move,
cool,
wo ich in eine Testphase gehe und werde ich dann gern berichten. Vielleicht bringe ich dann neue Sättel auf den Markt.
Oh yes, ich bin die erste Kundin hier.
Aber ich glaube, es ist wichtig und da gibt es halt einfach, ich glaube, da muss man halt auch vielleicht die Industrie nochmal so ein bisschen mit ins Boot holen, ja?
Ja.
Dass es da vielleicht wirklich, ich denke, Kopp, die waren eigentlich mit so die Ersten, die irgendwie mal auf ihrer Website auch irgendwas von Beckenunterschieden und so geschrieben haben. Und deswegen haben halt auch so viele Frauen dann zu dem Sattel gegriffen.
Ja.
Aber eigentlich bräuchte man halt mal ein ganzes Portfolio an verschiedenen Breiten, vor allem die Nasen, verschiedene Breiten. Und das gibt's kaum. Also das ist halt eigentlich, ich glaube, da müssten wir Mädels wahrscheinlich noch viel mehr rumheulen.
Aber dann sind wir nur so.
Ich wollte sagen, dann seid ihr halt 11%.
Ja, wir sind halt.
Und dann sitzt da hier die Geschäftsführung und sagt sich, 5 verschiedene Modelle.
Ja, aber vielleicht ist das halt mit ein Grund, warum Mädels nicht so gerne Rad fahren. Also ich kenne es echt von welchen, die halt, sag ich mal, nur so freizeitmäßig mal, wie kannst du so lange Rad fahren? Ich fahre zum See und mir tut irgendwie mein ganzer Arsch
Da
kannst du natürlich anfangen, ja, hier zieh mal Radhose an und so weiter, so Basics, aber wenn du die dann halt irgendwann alle mal ausgereizt hast und der Arsch tut halt immer noch weh, dann
Also wir müssen mehr jammern. Mädels, alle können jetzt ruhig mal sagen, ja.
Aber das ist halt bei mir tatsächlich auch ein Grund, warum ich halt zum Beispiel gar keinen Sponsor im Sattelbereich haben möchte, weil ich mir halt auch gesagt habe, ich habe bisher nicht den perfekten Sattel gefunden und warum sollte ich mich jetzt an irgendjemanden binden? Weil rein in 3 Wochen will ich eh wieder einen anderen fahren.
Außer die bauen dir deinen. Die bauen dir deinen persönlichen Sattel. Das wäre es eigentlich mal. Also Aufruf hier. Unsere zahlreichen Zuhörer auch in der Sattelbranche. Nehmt Laura und baut mit ihr
Haben wir Zuhörer in der Sattelbranche?
Natürlich.
Ja, das wäre eine Idee.
Ah gut, aber dann habe ich schon mal eine wichtige Frage von meiner Seite her auch nochmal jetzt stellen dürfen. Vielen Dank für die Antwort, die weitreichende, ja.
Ist das das unser Zitat, unser Fazit, was du mit in die Folge? Frauen, ihr dürft anfangen zu jammern?
Yes.
Frauen fangen an zu jammern? Nee, Frauen werdet laut, ist ja dann eher so, ne? Sonst jammern ist ja wieder so, dann fühlt man wieder so diese ganzen Geschlechter-Klischees, ja.
Nee, ihr dürft eure Bedürfnisse äußern.
Ja, sehr gut, Laura, vielen Dank, ja. Das halten wir fest.
Vielen Dank, das halten wir so auf jeden Fall so fest.
Gut, dann wollen wir wirklich gar nicht deine kostbare Regenerationszeit jetzt weiter klauen, denn die brauchst du auf jeden Fall auch noch, damit du dann wieder topfit an der Startlinie stehst und wir dich hoffentlich dann in Nizza richtig ein geiles Rennen machen sehen. Denn ich denke, das könnt ihr richtig liegen.
Ihr folgt nächste Woche in Rot.
Oh ja.
Ich werde das verfolgen und.
Naja, aber bitte in anderem Maße, weil wir haben auch schon davor so gesagt, oh, können wir eigentlich mit dir jetzt gerade zu der Zeit einen Podcast aufnehmen, weil ist halt jetzt gerade wirklich, jetzt sind die zwei großen deutschen Rennen und nach Rot hätte ich gesagt, oh, zu Gregor, nee, Laura, jetzt kann man sie quasi nicht fragen, weil wenn man sich so lange und so akribisch auch auf so einen Höhepunkt vorbereitet hat und man sieht sich ja förmlich auch da, also ich denke, du hast auch in deinem Kopf schon Bilder, wie du im Kanal schwimmst, wie du auf der Radstrecke bist, wie du dort läufst und so. Und wenn man dann die Bilder so sieht oder auch nur in Deutschland sich aufhält, ist es extrem traurig und jetzt nicht unbedingt motivierend. Aber so nach Frankfurt habe ich gedacht, komm, da standst du ja nicht auf der Liste, das geht gerade noch. Und jetzt schotte dich mal in St. Moritz ein bisschen ab und tank neue Kraft. Weil Motivation, wie vorhin schon gesagt, hast du sicher genug.
Ja, vielen Dank.
Ja, das war eine ganz spannende Folge mit Laura Philipp aus St. Moritz zugeschaltet. Ja, ich war heute leider nicht dabei, aber beim nächsten Mal bin ich's wieder. Und ich hoffe, euch hat's gefallen und ich freue mich schon auf die nächste Sendung mit euch. Macht's gut, ciao und bye bye, sagt der Matthias.